Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Menschen jubeln auf den Straßen von Damaskus, auch am Tag nach dem Sturz von Machthaber Assad. Es gab aber auch Plünderungen und viele Läden blieben geschlossen. Die politische Lage ist ebenfalls noch unübersichtlich. Die islamistischen Rebellen, die den Siegeszug gegen Assad angeführt haben, wollen so schnell wie möglich eine Regierung bilden. In der Bevölkerung macht sich jedoch Angst vor neuer Gewalt breit.
Auf den ersten Blick wirkt Damaskus heute schon fast wieder normal. Auf den zweiten sieht man vielerorts die Milizen und nicht alle Läden auf den Märkten sind wieder geöffnet. Dass viele Syrer aus dem Ausland nun zurückkehren könnten, darüber denken sie hier unterschiedlich. Ich wünsche mir sehr, dass alle, ob Ärzte, Anwälte, Ingenieure oder Apotheker, zurückkehren. Lasst uns unser Land wieder aufbauen. Ich wünschte mir, sie kämen nicht zurück. Vielleicht ist das Leben da, wo sie sind, besser als hier. In der Stadt teilweise auch lange Schlangen. Die Menschen stehen an für Gas und für Brot. Sie hoffen, dass sich die Lage insgesamt verbessert. Wir hatten eine Gaskrise, eine Benzinkrise, eine Dieselkrise, eine Brotkrise, eine Krise von allem. Hoffentlich wird es nun besser. Währenddessen verteilen an anderer Stelle in Damaskus Anhänger der islamistischen HTS-Miliz Korane und feiern auch weiter lautstark ihren Sieg. Solche Jubelsalven hatte die Gruppe eigentlich inzwischen verboten. Arabische Medien melden, dass er beauftragt wurde, eine neue Regierung zu bilden, Mohammed al-Bashir. Der Vertraute von HTS-Anführer al-Julani verwaltet bislang die Region um Idlib. Er ist heute mit dabei, als sich al-Julani mit dem Ministerpräsidenten des Assad-Regimes trifft, um über die Übergangsregierung zu sprechen. Unsere Leute haben sich bewährt und bringen Erfahrungen mit. Trotzdem möchten wir auch die bisherige Expertise nutzen. Unklar ist weiterhin, ob in Assads berüchtigtem Foltergefängnis Sednaya noch Gefangene in möglicherweise geheimen Zellen sitzen. Suchtrupps sind zugange. Es ist eine verzweifelte Hoffnung, die viele Angehörige umtreibt. 2014 haben sie mir gesagt, dass mein Bruder tot sei und ich nicht mehr herkommen solle. Aber ich hoffe, ihn zu finden. Ich glaube ihnen nicht. Im ganzen Land sollen inzwischen tausende Insassen freigekommen sein.
Auch in der Türkei feierten gestern viele Syrer den Sturz von Assad. Mittendrin waren immer wieder Plakate des türkischen Präsidenten Erdogan zu sehen. Im Bürgerkrieg hatte er Rebellengruppen unterstützt. Machthaber Assad nannte er einen Mörder. 3 Millionen Syrer hat die Türkei aufgenommen. Doch angesichts der schwierigen Wirtschaftslage gibt es in der Türkei schon seit einiger Zeit Forderungen, dass die syrischen Flüchtlinge zurückkehren sollen. Nach Jahren der Trennung wollen jetzt viele schnell ihre Familien wiedersehen.
Sie wollen nur noch zurück in ihre Heimat. Lange Warteschlangen bilden sich heute am türkisch-syrischen Grenzübergang Öncepinar, 50 Kilometer von Aleppo entfernt. Viele Syrer haben nur das Nötigste mitgenommen, in Koffern, Kartons oder Plastiksäcken. Wie Ahmed und sein Vater wissen viele nicht, was sie dort erwartet. Ich denke überhaupt nicht daran, was passieren könnte. Ich will nur zurück, egal was kommt. 70.000 Syrer sind während des syrischen Bürgerkrieges allein in die türkische Stadt Kilis geflüchtet. Das innenpolitische Klima in der Türkei ist aber rauer geworden. Das Land will nun die Flüchtlinge loswerden. Das bekräftigt am Abend auch der türkische Präsident. Bei der Neuordnung Syriens will die Türkei eine wichtige Rolle spielen. Die Türkei wird es nicht zulassen, dass sich an seiner Grenze Terrororganisationen breitmachen. Niemand hat das Recht, unseren syrischen Brüdern nach 13 Jahren Bürgerkrieg weiteren Schaden zuzufügen. Konkret meint er damit die kurdische YPG. Die bezeichnet die Türkei als Ableger der Terrororganisation PKK. Schon heute sind kurdische Einheiten aus der nordsyrischen Stadt Manbij vertrieben worden. In der Umgebung soll es vereinzelte Kämpfe geben. Für die syrischen Flüchtlinge, die heute in ihre Heimat zurückkehren, gibt es keinen offiziellen Weg zurück in die Türkei. Ihre Aufenthaltsgenehmigungen müssen sie an der Grenze abgeben.
Und dazu schalten wir jetzt in die Grenzregion nach Gaziantep auf der türkischen Seite zu meiner Kollegin Katharina Willinger. Wie ist denn die Lage dort? Was könnte in den nächsten Tagen passieren?
Also die Debatte um die hohen Flüchtlingszahlen, die war ja nicht nur in Europa, sondern auch in der Türkei ein sehr großes Streitthema, vor allen Dingen in den letzten beiden Jahren. Und das könnte sich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen nach und nach entspannen. Erdogan hat heute in einer Rede vor dem Kabinett angekündigt, den Rückführungsprozess von Syrerinnen und Syrern aktiv unterstützen zu wollen. Dafür wird jetzt unter anderem ein Grenzübergang geöffnet, der jahrelang verschlossen war. Übrigens kamen gerade dort 2011 die ersten Menschen an, die vor Assad im Bürgerkrieg geflohen waren. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen immer mehr Syrerinnen und Syrer aus der Türkei zurück in ihr Heimatland wollen. Aber sicher nicht alle, und es wird auch sicher nicht so schnell gehen, dass die große Mehrheit zurückgeht, denn es ist ja vieles in Syrien noch unklar. Die politische Lage, die Sicherheitslage, aber auch die Wirtschaftslage ist unklar. Viele Menschen werden wieder vor dem Nichts stehen, keine Wohnungen, keine Jobs. Also ich glaube, 13 Jahre Vertreibung, die brauchen einfach ihre Zeit.
Danke, Katharina Willinger. Kurdische Milizen waren am Kampf gegen das Assad-Regime beteiligt. Und damit weiter zu Matthias Ebert in den von Kurden kontrollierten Nordosten Syriens nach Kamischli. Wie angespannt ist die Lage dort im Nordosten Syriens?
Definitiv angespannt. Wir haben das gemerkt eben bei vielen Checkpoints, wo viele Soldaten sehr angespannt wirkten. Für die Kurden hier ist der Gegner hinter mir, die Lichter am Horizont, die Türkei. Von dort aus fährt die Luftwaffe immer wieder Angriffe gegen die Kurden hier. Gestern starben Zivilisten bei einem solchen Angriff, und die Türkei unterstützt auch Milizen, die in Manbij gegen die Kurden vorrückt. Da gibt es Kämpfe, und wie wir hören, gibt es derzeit Verhandlungen zwischen der Türkei und den USA, ob diese Kämpfe irgendwann ein Ende finden sollen. Wir müssen abwarten. Ansonsten greift auch die israelische Luftwaffe außerhalb des Kurdengebiets im Süden und im Westen Syriens immer mehr und weitere militärische Ziele an.
Werden die Kurden denn mit der islamistischen HTS zusammenarbeiten, die ja derzeit in Damaskus den Ton angibt?
Die Kurden haben gesagt, sie wollen zusammenarbeiten für ein pluralistisches Syrien, und auch der HTS-Chef hat bislang diesen Kurs geäußert, aber unklar ist, welchen Kurs am Ende die Milizen fahren werden, in welche Richtung es gehen wird, welche Ideologie sich am Ende bei den Milizen, die ja sehr unterschiedlich sind, durchsetzt.
Vielen Dank, Matthias Ebert. Der Sturz von Diktator Assad hat auch Auswirkungen auf die Syrer, die in Deutschland leben. Wegen der unübersichtlichen Lage hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Entscheidungen über Asylanträge von Syrern erst einmal ausgesetzt. Ob die Fluchtgründe vieler Syrer nun hinfällig sind und damit eine Rückkehr nach Syrien möglich ist, darüber wird bereits gestritten.
Mit den Ereignissen in Syrien kommt auch in Deutschland die Diskussion in Bewegung, was das nun für die geflüchteten Menschen aus Syrien bedeutet. Die Linke findet klare Worte.
Alle, die jetzt anfangen, über Abschiebung nach Syrien zu reden, sind einfach nur, und entschuldigen Sie die Wortwahl, das sind einfach nur verkommene Drecksäcke.
Die grüne Außenministerin spricht von Wahlkampf.
Jeder, der jetzt versucht, diese Situation in Syrien, dessen Zukunft vollkommen unklar ist, für parteipolitische Zwecke zu missbrauchen, der hat den absoluten Bezug zur Realität im Nahen Osten verloren.
Für die AfD ist klar, es gibt keinen Fluchtgrund mehr. Die Menschen sollen zurück. Jens Spahn von der CDU bringt 1.000 Euro Handgeld als Starthilfe für freiwillige Rückkehrer ins Spiel. Kanzlerkandidat Merz will die Lage erstmal beobachten, sagt er im Interview mit den Tagesthemen aus Kiew.
Aus meiner Sicht wäre das Allernötigste jetzt, dass wir Kontakt aufnehmen mit der Türkei und die Lage dort gemeinsam analysieren und dann auch gemeinsame Schlussfolgerungen daraus ziehen.
Aktuell sind in Deutschland 974.136 Syrer registriert. 74.971 neue Asylanträge sind im Zeitraum Januar bis November gestellt worden. 47.270 offene Asylanträge sind noch nicht entschieden. Für diese offenen Anträge hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nun erstmal einen Entscheidungsstopp verhängt. Grund: Die Lage in Syrien sei derzeit so offen, dass weder ein positiver noch negativer Bescheid ergehen kann. Die Bundesinnenministerin erklärt aus London dazu:
Wir wissen nicht, ob es jetzt alles zum Besseren geht oder ob es auch wieder einen Rückschlag gibt. Deswegen hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge heute entschieden, zunächst einen Stopp zu machen in der Bearbeitung der Asylverfahren.
Vieles also noch offen. Die Innenministerin fordert eine seriöse Debatte. Klar ist, der Stopp bedeutet noch keine verbindliche Entscheidung über das Schicksal syrischer Geflüchteter. Maßgeblich dafür allein ist die Frage, besteht eine Gefahr für Leib oder Leben der Schutzsuchenden? Und diese Frage kann heute noch nicht seriös beantwortet werden.
Kurz nach dem Bundeskanzler ist jetzt CDU-Chef Friedrich Merz in die Ukraine gereist. Seine Botschaft an Präsident Selenskyj: Auch mit ihm als Kanzler wäre die Unterstützung gesichert. Merz und Selenskyj forderten eine europäische Kontaktgruppe, die die Hilfe für die Ukraine koordinieren soll, wenn in den USA Donald Trump der Präsident ist. Selenskyj betonte, sein Land brauche Sicherheitsgarantien. Laute Buhrufe Richtung Vorstandsetage. Bei VW findet die vierte Tarifrunde unter schwierigen Vorzeichen statt. Europas größter Autobauer plant einen massiven Stellenabbau und Standortschließungen. Die IG Metall hat mit flächendeckenden Warnstreiks an fast allen Standorten dagegen gehalten. Die Gewerkschaft droht mit Eskalation, sollte die Arbeitgeberseite keine akzeptablen Lösungen vorlegen.
Sie sind wieder da, bei Kälte, Wind und Regen. Viele tausend VW-Beschäftigte haben die Arbeit niedergelegt, machen vor dem VW-Stammhaus in Wolfsburg ihrer Wut und ihrer Sorge Luft. Die IG Metall-Chefin macht Stimmung gegen den Konzern, fordert, dass der Vorstand das Ruder herumreißt. Die Krise sei durch falsche Entscheidungen hausgemacht.
Der Fisch stinkt immer vom Kopf her.
Und hier in Wolfsburg riecht es eindeutig aus dem Hochhaus direkt hinter mir neben dem Werk sehr, sehr streng, Kolleginnen und Kollegen. Sehr, sehr streng.
Dann die Kampfansage der Arbeitnehmerseite.
Wenn der Vorstand sich weiter einer Lösung verweigert, dann nehmen wir genau dieses Gefühl der Solidarität heute, diesen Schulterschluss der Belegschaft bei Volkswagen, den nehmen wir mit ins neue Jahr. Und dann ist eins klar, dann gibt es 2025 auf den Sparhammer eine Antwort und die heißt Streikhammer.
Bislang bleibt Volkswagen hart. Das Unternehmen müsse sparen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, fordert Lohnkürzungen von 10% und droht mit Werkschließungen. Den Vorschlag der IG Metall zur Kostensenkung begrüße VW zwar.
Wir haben aber auch nach intensiver Analyse dieses Gegenvorschlags festgestellt, dass er für eine nachhaltige Lösung noch nicht reicht. Deshalb müssen wir heute weitere Potenziale finden.
Die Kluft ist tief. Beide Seiten fordern Zugeständnisse voneinander. Die große Frage heute: Einigung oder Eskalation? Draußen bangt die Belegschaft.
Jetzt in den Weihnachtsurlaub zu gehen und nicht zu wissen, wie es weitergeht im nächsten Jahr, betriebsbedingt gekündigt zu werden, vielleicht ab dem Sommer, ist kein schönes Gefühl, wenn man das hat.
Kompromissbereitschaft ist gefragt von beiden Seiten. Noch laufen die Verhandlungen.
Der Salzstock Gorleben wurde jahrzehntelang als mögliches Endlager für Atommüll erkundet. Aber damit ist Schluss. Seit Ende November wird tonnenweise Salz in die Schächte gefüllt, um das Bergwerk wieder zu verschließen. Bundesumweltministerin Lemke sagte bei einem Besuch heute, damit ende ein politisch motivierter Irrweg. Vor 4 Jahren war der Standort in Niedersachsen aus der Endlagersuche ausgeschieden. Bis alle Schächte wieder aufgefüllt sind, wird es laut Behörden etwa 3 Jahre dauern. Ein Zwischenfall auf der Mosel sorgt für Probleme in der Binnenschifffahrt. Wegen eines Unfalls an der Schleuse Müden bei Treis-Karden bleibt die Wasserstraße wohl monatelang gesperrt. Mindestens 70 Schiffe sitzen deshalb fest und können nicht in Richtung Rhein weiterfahren.
Zum Warten verdammt. Seit gestern Mittag liegt Norbert van Lopik mit seinem Schiff fest. Die Moselschleuse Müden wurde bei einem Unfall schwer beschädigt. Die Schifffahrt ist eingestellt.
Sieht sehr schlecht aus. Wir mussten warten, bis die Schleuse wieder bereit ist. Wir haben keine andere Möglichkeit.
Ein mit Schrott beladenes Frachtschiff, das direkt vor Van Lopik durch die Schleuse wollte, hatte das Tor gerammt und aus der Verankerung gerissen. Der Grund ist noch unklar, die Folgen schwerwiegend.
Durch den Unfall haben wir erhebliche Schäden an der Anlage. In der ersten Linie das Untertor, das aus 2 Torflügeln besteht, ist nicht mehr zu gebrauchen. Ja, auf Deutsch gesagt Schrott.
Die Reparatur der Schleuse ist aufwendig. Das beschädigte Bauwerk muss repariert und das defekte Schleusentor ausgetauscht werden. Alleine das Anpassen eines Ersatztors dauert 2 Monate. Die Arbeiten könnten sich bis März hinziehen. Bis dahin ruht die Schifffahrt auf der Mosel und ihrem Zufluss der Saar mit gravierenden Folgen für die Wirtschaft.
Für uns ist natürlich jetzt das ein Szenario, vor dem wir als Befürworter des Moselschleusenausbaus schon seit vielen Jahren gewarnt haben, denn es ist ein sehr anfälliges System.
Kapitän van Lopik und seine Crew werden nicht nur die Feiertage an Bord verbringen, sondern die ganze Zeit, bis die Schleuse repariert ist. Und vor allem eins tun, warten.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 10. Dezember.
In den nächsten Tagen verstärkt sich der Hochdruckeinfluss. Die Sonne kann sich zunächst aber nur selten durchsetzen. Heute Nacht ist es meist dicht bewölkt. In Küstennähe bleibt es weitgehend trocken. Sonst regnet oder nieselt es gebietsweise. Im Bergland fällt auch etwas Schnee. Morgen halten sich viele Wolken. Die Sonne ist am ersten Mal ganz im Norden zu sehen. Vor allem im Süden und Osten fällt noch gelegentlich ein wenig Regen oder Schneeregen. In der Nacht an den Küsten noch 5, in den Alpentälern -4 Grad. Dort morgen -1, am Main, Rhein und zu den Küsten hin bis zu 6 Grad. Am Mittwoch ist es überwiegend trocken, aber weiter meist wolkenverhangen oder trüb. Am Donnerstag zeigt sich neben Wolken oder Nebel wieder öfter die Sonne und am Freitag noch etwas häufiger.
In den Tagesthemen um 23.20 Uhr spricht Julia Niharika-Sen mit Friedrich Merz darüber, wie er die Ukraine als möglicher Kanzler unterstützen würde. Und jetzt geht es hier im Ersten weiter mit einem Themenabend zum 60. Geburtstag von H.P. Kerkeling, dem Mann, der Deutschland zum Lachen bringt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.